Vielleicht kennst du es auch von dir, dass du einfach so ein Glücksgefühl hast, wenn du zum Beispiel deinen Schreibtisch aufgeräumt hast oder deinen Kleiderschrank ausgemistet hast oder einfach mal wieder richtig die Wohnung durchgeputzt hast und alles glänzt und alles ist an seinem Ort, wo es hingehört. Dieses zufriedene Gefühl, was einen so, ja, so leicht auch mental wirken lässt, ne? Also dieses, ja, einfach aufgeräumte Gefühl dann auch innerlich, dass sich das Außen auch auf das innere Gefühl überträgt. Und ich hatte letztens eben ein sehr, sehr spannendes Gespräch genau darüber, dass Ordnung im Außen einfach eine Grundvoraussetzung ist, um auch Ordnung im Inneren schaffen zu können. Und da ist mir wieder eingefallen, hey, ich habe da so ein spannendes Interview mit der Verena Schürmann vor etlichen Jahren geführt, hier im Oldest Soul Podcast. Und sie hat ein Buch geschrieben über Minimalismus. Bedeutet im Idealfall auch wirklich nur Dinge zu haben, die ausschließlich Lieblingsteile sind, die man in die Hand nimmt und entweder man braucht sie oder man liebt sie. Und die Verena hat in diesem Podcast wundervolle Hands-on-Tipps, also direkt praktisch umsetzbare Tipps, die du direkt nach dem Interview sofort für dich umsetzen kannst, eine nach dem anderen rausgehauen. Dieses ist wirklich ein Golden Nugget-Gespräch. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, hier für die heißen Tage, für die heißen Monate des Jahres einfach wieder einen Re-Upload dir ans Herz zu legen. Denn vielleicht hast du dieses Interview womöglich noch nicht gehört. Es sind ja wirklich viele, viele tausende Menschen dazugekommen zum Oldest Soul Podcast, seitdem ich mit Verena das Gespräch geführt habe. Und dementsprechend kann es auch sein, dass du das vielleicht noch nicht kennst und da aber wirklich wahre Schätze auch für dich verborgen sind. Dementsprechend ganz viel Freude heute mit diesem Gespräch mit Verena Schürmann, warum Ausmisten für mentale Gesundheit sorgt und wie wir am besten ausmisten, welche Strategien, welche vielleicht auch Spiele man anwenden kann, um ganz leicht, eben spielerisch für Ordnung zu sorgen. Viel, viel Freude. Let's go, Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Verena, herzlich willkommen hier im Oldest Soul Podcast. Ich habe im Intro ja schon erwähnt, wie ich dich gefunden habe über dein Buch. Und ich habe hinten auf dem Klappentext auch schon ein bisschen gelesen, wie du denn überhaupt auf die Idee gekommen bist. Nämlich, es fing alles im Keller an, soweit ich weiß. Und Verena, voll schön, dass du da bist. Vielleicht magst du ein paar Worte verlieren, wie du überhaupt generell zu dem Thema gekommen bist und wo du herkommst und was dich so ausmacht.
Ja, hallo Adrian. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich euch hier ein bisschen inspirieren darf heute.
Das wirst du.
Und ja, wie du schon gesagt hast, das fing im Keller bei uns an mit dem Ausmisten und den Begriff Minimalismus kannten wir da gar nicht. Also ich lebe hier mit meinem Mann und unserem Teenager, der ist jetzt 15. Wir haben noch eine Hündin aus dem Tierschutz, haben wir die damals adoptiert. Und wir wohnen hier zu dritt auf 77 Quadratmeter mit einem kleinen Garten, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also wir wohnen nicht im Tiny House oder so, wir wohnen ganz normal in einer ganz normalen Wohnung und haben auch einen Keller, wie schon gesagt. Und da wollten wir damals eigentlich im Winter einfach mal ein bisschen aufräumen und ausmisten und ja, so fing das Ganze an und ja, nahm irgendwie kein Ende. Also das zog sich dann durch die Wohnung weiter mit dem Ausmisten und ja, den Minimalismusbegriff habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre später erst entdeckt. Ja, und dann hat mich das total gepackt. Also da habe ich alles gelesen, was ich finden konnte, sämtliche Bücher und auch viel auf Blogs gelesen, YouTube-Videos geguckt und dann kommt man immer tiefer in dieses Thema rein. Und ja, das Buch, also wir waren dann schon ein paar Jahre dabei und immer wenn man irgendwo so eingeladen war, wo man die Leute nicht so kannten und man kam auf dieses Thema, wurde immer unheimlich viel gefragt. Und wir hatten halt dann auch immer viel zu erzählen, weil sich auch sehr viel verändert hat bei uns. Und dann sagte mein Mann irgendwann, ach, schreib doch mal ein Buch darüber. Ich kann doch kein Buch schreiben. Ich bin auch kein Autor. Ich habe keine Ahnung vom Schreiben. Klar, man hatte damals Deutsch in der Schule, aber dann hört es auch auf. Und da habe ich mich da einfach dran gesetzt. Und dann habe ich die Möglichkeit gefunden, das als Self-Publisher rauszubringen, also quasi ohne Verlag, weil das war jetzt nicht so meins, dass ich da jetzt jahrelang hinter irgendwelchen Verlagen herlaufe. Und dann dachte ich, ach, versuch's es einfach, hast nichts zu verlieren. Und habe dann das Buch geschrieben. In der Corona-Lockdown-Zeit quasi ist das auch entstanden.
Ach, krass.
Im ersten Lockdown, muss man ja auch schon dazu sagen, mittlerweile. Mhm. Und habe das Buch dann rausgebracht.
Und das heißt, man nennt uns Minimalisten.
Mhm. Genau. Cool. Genau. Mhm. Jetzt ist das Buch mittlerweile ein Jahr schon auf dem Markt.
Mhm. Wow. Und wie kam der Impuls, überhaupt in den Keller zu gehen? Weil ich kenne es halt von mir, alles, was irgendwie in der Wohnung nicht gebraucht wird, stell's in den Keller. Und das sagt man über Jahre, 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 sodass dann irgendwann die Tür nicht mehr aufgeht. Und genau. Man irgendwann oben drüber wirft. Und man Angst hat, die Tür aufzumachen, weil ansonsten muss man mit der Schneeschippe alles wieder reinkehren. Ne? Und wie war das bei euch, dass du wirklich dieser intrinsische Wunsch war, so hey, okay, jetzt reicht's. Da unten, ich weiß, da ist etwas. So ein dunkles Loch und wir müssen da jetzt ran. Wie kam das?
Also so schlimm sah der Keller nicht aus, muss ich dazu sagen. Also das war alles schön geordnet im Regal. Man könnte auch noch reingehen. Also so schlimm war es tatsächlich nicht.
Okay.
Aber ich habe das dann oft gehabt, gerade im Winter. Und dann hast du ein kleines Kind hier und der bereitet sich dann auch überall aus zum Spielen. Mhm. Und irgendwie war alles eng und voll. Und da habe ich gerade im Winter immer so einen Rappel gekriegt. Mhm. Und weil das ist dann jetzt gerade der Keller gewesen ist. Also man plant sowas ja nicht, dass man irgendwann mal da endet, wo wir jetzt sind, sage ich mal. Mhm. Das war einfach dieser Impuls, boah, mir ist das jetzt alles zu viel, ich muss mir jetzt Luft machen. Mhm. Ja, und ich möchte jetzt irgendwie mich von irgendwas befreien. So. Und dann war es in dem Fall einfach der Keller. Es hätte wahrscheinlich auch der Kleiderschrank sein können oder die Küche. Bei uns war es der Keller und da lagen halt Sachen, die hatten wir damals schon in den anderen Wohnungen in irgendwelchen Vorratsschränken gelagert oder im Keller oder wie auch immer. Und die lagen jetzt in unserem Keller da schon seit 7 Jahren und wurden nie benutzt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, guck mal, die schleppen wir von Umzug zu Umzug mit und wir benutzen die Dinge nie.
Ja.
Und jetzt weg damit. Und dann haben wir erstmal alles nach oben in die Wohnung geräumt und geguckt, was macht man damit? Was kann man damit noch machen? Viele Dinge konnte man noch über Kleinanzeigen haben wir verkauft. Für manche Sachen lohnt es sich einfach auch nicht. Und da haben wir ganz viel ins Sozial-KV-Haus gebracht und gespendet. Mhm. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, einfach mal so eine Kiste in den Vorgarten zu stellen, mit einem Schild dran zu verschenken. Und dann tat sich erst gar nichts. Und abends war die Kiste auch mal komplett leer.
Okay.
So, und dann hat mich das so gepackt. Ich denke, boah, das ist so einfach, diese Sachen loszuwerden.
Ich stelle alles in den Garten.
Genau. Und dann bei uns kommen auch immer relativ viele vorbei. Und dann habe ich alle Schränke durchgeguckt nach den nächsten Sachen und wieder weg. Und abends war wieder alles vor der Haustür weg. Und dann ging das Tag für Tag so bei gutem Wetter. Und ich glaube, über ein Jahr hatten wir wirklich fast jeden Tag was im Vorgarten. Okay. Also da kommt auch jetzt manchmal immer noch was hin, wenn ich was finde, was ich doch nicht brauche. Und da war man auf mal in so einem Fluss drin. Also man merkte, boah, das tut jetzt gut, wenn ich mich davon befreie.
Yeah.
Die Schränke werden übersichtlicher. Man hat sprichwörtlich mehr Luft zum Atmen. Das war dann so ganz deutlich, als die ersten Möbelstücke leer waren. Wir hatten immer zu wenig Platz oder meinten wir hätten zu wenig Platz. Mittlerweile hätten wir eigentlich sogar ein Zimmer über, wenn man so möchte. Also man fühlte sich im Kopf freier, klarer, befreiter, leichter. Das war einfach so ein gutes Gefühl. Und da wollte man dann quasi immer mehr von. Also wie eine Sucht. Obwohl, es ist eine Sucht, was kann dir passieren, dass du nachher nur noch mit dem Rucksack da sitzt? Also, es schadet ja niemandem. Eine Sucht vielleicht jetzt nicht, aber irgendwann waren wir auch an einem Punkt, da haben wir gesagt, jetzt ist es gut, jetzt ist es passend. Wir haben nur noch die Dinge, die wir brauchen und auch mögen. Das finde ich immer wichtig, dass man auch Dinge besitzt, die man wirklich mag.
Ja.
Und aber es ist, es bleibt ja nicht Status quo. Also dann das Kind wächst, dann ist die Kleidung zu klein, dann änderst du vielleicht Interessen oder hast ein neues Projekt, dann kommen wieder Dinge hinzu, dann misstest du wieder Dinge aus. aber es ist nicht mehr die Masse, die man am Anfang hatte. Mhm. Also es wird dann einfacher. Mhm. Genau.
Gibt es da so einen Plan mittlerweile? Oder würdest du jemand, den du auf einer Party triffst und der sagt, boah, das möchte ich auch machen, was würdest du dem für einen Tipp geben? Hey, fang einfach mal damit an. Wenn du dich dem Thema Ausmisten und diesem Befreien von Besitztümern oder auch wahrscheinlich auch dieses Lösen von Anhaftungen an Dingen, ne? Das ist ja auch was, was man lernt. Das ist meine Erfahrung, so dieses, wow, man ist an nichts mehr gebunden, weil ein Freund von mir hat letztens so schön gesagt, es gibt ja diesen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren und das gilt auch für Dinge, hat er gemeint. Wenn du in den Raum kommst, alles redet mit mir, mit einem, ne? So dieses, putz mich, räum mich auf, benutze mich mal wieder und ist total laut dann plötzlich. Ne? Und je weniger man von diesen sprechenden Gegenständen hat oder kommunizierenden Gegenständen hat, desto ruhiger wird es natürlich auch im Kopf, im Außen, im Innen. Und kannst du das unterschreiben oder nochmal zurück auf die Frage, was würdest du jetzt, um dahin zu kommen, in diesem Prozess oder den Prozess anzustoßen, was würdest du jemandem auf einer Party sagen, ja, ganz easy, fang damit mal an.
Also erstmal hast du das super beschrieben mit diesen Dinge sind laut. Genauso hätte ich es jetzt dann auch gesagt. Alles ruft nach einem und es wird wirklich leiser, wenn man weniger hat und auch weniger visuelle Eindrücke. Mhm. Um anzufangen, finde ich immer dieses Minimalismus-Game ganz gut. Also das geht 30 Tage. Aha. Du fängst am ersten Tag an, ein Teil auszumisten, am zweiten Tag zwei Teile, am dritten Tag drei Teile und so weiter. Mhm. Bis du am 30. Tag dann 30 Teile ausmistest. Mhm. Und da kommen dann knapp 500 Teile nachher zusammen, die du da ausgemistet hast. Du kommst dann da automatisch in diesen Flow rein. Mhm. Oh, das ist befreiend und es ist ja einfach, erstmal einen Teil zu suchen. Das kann auch ein leerer Karton sein oder das müssen ja nicht sofort Erinnerungsstücke sein. Mhm. Oder was ich sonst auch ganz gut finde, einfach mal zu sehen, was brauche ich wirklich. Nimmt man sich eine Schublade im Badezimmer vor, die räumt man komplett aus oder einen Schrank im Badezimmer, was man da so hat, räumt alles komplett aus in einen Karton rein. Und dann nimmst du dir mal, sag mal, für 2 Wochen oder 3 Wochen nur die Dinge raus, die du wirklich brauchst jeden Tag. Mhm. Also dann hoffe ich, die Zahnbürste ist am ersten Tag schon wieder aus dem Karton raus und die Seife auch. Aber dann siehst du dann am Ende dieser 1-2 Wochen, jetzt bellt der Hund gerade.
Ui, ja, findet er auch, die halt, Zahnbürste ist wichtig, hat er gemeint.
Ja, genau. Dann siehst du halt, okay, die Dinge benutze ich halt überhaupt nicht und die können dann weg. Und das kannst du mit einem Kleiderschrank so machen, das kannst du mit Küchenutensilien so machen. Einfach mal einen kleinen Bereich vornehmen, in einen Karton packen und nur das rausnehmen, was du wirklich brauchst. Und da wird meistens nur die Hälfte überbleiben. Also das ist dann meist nicht ganz viel.
Das ist ein super Game. 30 ja. Tage. Und ich bin mir sicher, du kennst es, ich kenne es auf jeden Fall. Dann kommt so dieser Affe im Kopf, der dann sagt, ja, es kann schon sein, dass ich das nicht gebraucht habe, aber vielleicht brauche ich es ja in den nächsten 800 Jahren irgendwann einmal. Ne?
Ja.
Und was macht man dann damit?
Das hatte mein Mann zum Beispiel mit seinem Werkzeug. Mhm. Also wir hatten unheimlich viel Werkzeug, Schrauben, alles, was dazugehört. Ich glaube, 2 ganze Kellerregale voll und noch mehr.
Ah, danke, dass du sagst. Ich habe auch so viele Schrauben, die habe ich immer noch. Die habe ich immer noch. Also wirklich so Eisenwarenzeugs.
Ja. Und dann, wenn du was brauchst, hast du nie die passende dabei und kaufst du trotzdem wieder.
Ja, das stimmt. Und was hat dein Mann gemacht?
Wir haben dann einfach Zettel draufgeklebt mit dem Datum und haben gesagt, okay, wenn wir die Sachen in einem halben Jahr oder in einem Jahr, die Fristen kann man sich selber setzen, wie man möchte, nicht benutzt haben, dann kommen sie weg.
Wow.
Ja, und das war fast alles.
Das ist richtig gut. Wow, ja. Das ist echt richtig
gut. Und wenn
gut.
wir jetzt meinetwegen, so wie bei unserem Van-Projekt, jetzt Schrauben brauchen, kaufen wir die gezielt im Baumarkt, teilweise auch abgezählt, weil wir wissen, okay, wir brauchen nur 3 von der Sorte Schrauben. Mhm. Und so eine Handvoll haben wir dann noch, wenn du mal, keine Ahnung, kurz was reparieren musst oder so, aber nicht mehr diese 2 Kellerregale voll.
Mhm. Wow. Und habt ihr das dann auch mit anderen Dingen gemacht, außer den Schrauben, mit dem Zettel und dem Datum?
Also bei uns war es so, wir haben in den letzten 5 Jahren die komplette Wohnung kernsaniert, also Zimmer für Zimmer. Haben in der Zeit hier auch noch drin gewohnt und da mussten halt die Zimmer komplett leer sein und alles in Kartons gepackt werden, an die Seite geräumt werden. So, und dann hatte man nachher dieses frisch renovierte Zimmer und dann hat man sich ganz genau überlegt, was räume ich wieder ein. Mhm. Ja, und dann hat man auch in die Kartons geguckt und dann quasi diese Kartonmethode angewendet. Okay, das hast du 4 Wochen jetzt nicht benutzt. Gerade auch bei den Küchensachen war das so, das kann jetzt weg. Und ja, dann wurden die Zimmer halt nur noch mit den Dingen eingeräumt, die wir wirklich brauchen und die wir auch gerne mögen. Und da kam dann noch mal ein ganzer Schwung zum Sozialkaufhaus. Mhm. Ja, also da war dann eher nicht so die Zettelmethode, sondern dann die Kartonmethode in dem Fall.
Mhm. Hast du oder habt ihr für euch so eine Definition von brauchen? Das brauche ich wirklich? Ist es dann eben diese Kartonmethode, die du vorher gesagt hast, wenn es dann nach so einem gewissen Zeitfenster immer noch da drin liegt, dann ist es eindeutig, dass ich es nicht brauche.
Ja, also die Sachen, die wir haben, ist mittlerweile echt nur noch die Essenz quasi. Mhm. Also da wird jedes Teil mindestens einmal in der Woche gebraucht, benutzt, sagen wir es mal so. Mhm. Ob es gebraucht wird, ja, es wird benutzt. Mhm. Also, ja.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannendes, eine spannende Benennung. Ne? Benutze ich es denn?
Ja, genau. Weil brauchen ist ja immer, brauche ich 100 Bücher? Lese ich die auch? Ist dann die Frage.
Genau.
Genau.
Ja, richtig.
Und,
ja. Ah ja, spannend. Und wie beschreibst du dieses Phänomen, dass es uns einfach dann auch mental besser geht, wenn wir weniger haben? Weil eigentlich gab es ja mal so diese, ja, Geiz ist geil und immer noch mehr und Zeug und alles günstig kaufen und davon brauche ich auch nochmal eine andere Variante. Wenn uns das eigentlich gar nicht gut tut, warum glaubst du, dass wir es machen? So viel anhäufen? Und glaubst du, ist es bei jedem Menschen so, dass wenn er weniger hat, dass es ihm gut tut?
Also ich würde jetzt mal sagen oder behaupten, ja, ich glaube, das tut jedem gut. Mhm. Ich glaube, da kommen ganz viele Einflussfaktoren von außen. Das ist einmal die Werbung, die uns sagt, du brauchst dies, du brauchst jenes, dann bist du schöner, dann bist du glücklicher, dann bist du sportlicher, was auch immer. Mhm. Ich brauche keine 10 Fitness-Tracker, ich kann trotzdem joggen gehen, auch ohne. Also also diese Einflussfaktoren von außen. Dann denke ich mal, ist das oft bei vielen Menschen auch so eine innere Leere füllen wollen. Mhm. Sich dadurch gut fühlen wollen durch diesen Kaufimpuls. Man hat oft aber nur ganz kurz Freude daran. In dem Moment, wo man es kauft, freut man sich darüber und dann nach einer Woche hat man es schon fast wieder vergessen oder steht in der Ecke. Mhm. Ich glaube, dass das bei vielen Menschen eine innere Leere ist. Mhm. Wenn man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, was wir in den letzten Jahren auch getan haben, das kommt irgendwann automatisch, wenn du diese ganze Ablenkung von außen nicht mehr hast, dann merkst du einfach, du brauchst diese Sachen nicht, um zufrieden zu sein. Also es sind nicht diese Dinge, die dich zufrieden machen. Klar, abends ein kuscheliges Bett zu haben, ist was Feines. Da fühlt man sich natürlich auch wohl. Mhm. Das braucht man auch. Aber ob einen jetzt diese Designer-Handtasche unbedingt glücklich macht oder ob es vielleicht eher was anderes ist, was einen unglücklich macht, da muss man für sich ganz viel hinterfragen. Mhm. Und Dinge ausmisten ist einfach in dem Sinne, aber im Inneren aufräumen, das gehört halt auch dazu und das ist der schwierige Teil dabei. Und da kommen dann auch ganz viele Emotionen und Erinnerungen hoch und das ist auch nicht immer einfach. Mhm. Aber wenn man da durchgegangen ist, dann ist man, glaube ich, irgendwann an so einem Punkt, wo man sagt, es sind einfach nur Dinge und Dinge sind dazu da, um mich zu wärmen, mich zu kleiden, mich zu ernähren, mich zu unterstützen, mir zu helfen. Aber ich bin nicht diese Dinge, also viele identifizieren sich ja auch über Dinge. Ich bin mein Auto, ich bin mein Job, ich bin meine teure Armbanduhr, was auch immer. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, den man da durchmacht. Mhm. Wir waren ja auch auf dem Jakobsweg 2 Wochen, hatten nichts geplant, nichts gebucht. Wir sind jeden Tag die Strecken gegangen, wo wir gesagt haben, okay, das schaffen wir noch oder das schaffen wir nicht, haben uns vor Ort eine Herberge gesucht. Und da hast du auch nur wirklich Dinge mit, die dir nützlich sind, wie Kleidung, Hygieneartikel, Lebensmittel. Und du merkst, es sind nicht die Dinge, die du brauchst, sondern es sind die Menschen, denen du begegnest. Es sind die schönen Momente am Meer meinetwegen oder die Gespräche mit deinem Partner oder mit anderen Menschen. Mhm. Und da ist einem das nochmal so richtig oder uns nochmal so richtig bewusst geworden, Die Dinge sind, definieren uns nicht, die sind einfach nur da, um nützlich zu sein. Mhm. Also ja, das ist ganz viel innere Arbeit und da gehen auch, glaube ich, sehr viele dann durch, die sich mit dem Minimalismus beschäftigen. Mhm. Ja.
Glaubst du, dass das automatisch immer einhergeht, dass wenn man sich dafür entscheidet, einfach wirklich im Außen Kernsanierung zu betreiben, dass es automatisch immer auch die innere Sanierung dann am Ende bedeutet? Weil das ist das, was ich für mich gemerkt habe, dass es wirklich wie im Innen so im Außen, dass dieser Spruch einfach wirklich totale Kraft hat in Form von zum Beispiel diese Sachen im Keller. Die sind für mich jetzt auch sinnbildlich für Dinge in meinem Leben gestanden, die quasi außerhalb meines täglichen Sichtfeldes sind, aber trotzdem Energie ziehen oder ich nicht richtig hingeguckt habe. So, ne? Im Prinzip ist das wie so ein Spiegel. Und ich habe das Gefühl, bei mir war es so, wenn ich mich dem stelle, wenn ich es angucke, dann gucke ich nicht nur die physische Ebene an, sondern eben dann vielleicht auch eben die emotionale Ebene. Und dann löst sich irgendwie alles so, dann löst sich alles so in einem Verbund auf, habe ich das Gefühl. Oder man beschäftigt sich im Prinzip einfach wirklich unweigerlich mit beiden Welten. Die Erfahrung hast du auch gemacht, oder?
Eben. Ja, total. Mhm. Also der Keller, der steht ja auch im Feng Shui für die Vergangenheit. Und ich finde, da ist auch vieles, also ich bin keine Feng Shui-Expertin, aber so ein paar Sachen, die habe ich immer irgendwie im Hinterkopf und ich glaube, da ist auch vieles dran, weil im Keller sammelst du auch oft Sachen aus deiner Vergangenheit, vielleicht alte Schulbücher oder alte Stofftiere oder Spielzeug oder was auch immer. Mhm. Und wenn du anfängst, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen oder auszumisten, kommen ja ganz viele Kindheitserinnerungen vielleicht hoch, weiß ich nicht, Gefühle, vielleicht eine zerbrochene Beziehung, ein Job, der dir nicht gefallen hat. Also da kommen ja ganz viele Emotionen hoch mit diesen Dingen. Und dadurch, dass du dich mit diesen Dingen auseinandersetzt und diese Emotionen hochkommen, setzt du dich automatisch, glaube ich, auch dann einfach mit deinem Inneren auseinander. Man verarbeitet da ganz viele Sachen aus der Vergangenheit auch. Mhm. Dinge, die man, wo man sich nie von lösen konnte. Warum konnte ich mich da nicht von lösen bis jetzt? Ich glaube, das funktioniert nicht nur auszumisten und im Inneren nicht zu bewirken. Mhm. Also, oder es ist vielleicht dann nach, wenn du, klar, du kannst in einem Wochenende alles deiner Wohnung, 90% deiner Wohnung in Müll schmeißen und die Dinge sind weg und du bist von heute auf morgen Minimalist, wenn man so schön möchte. Mhm. Aber ich sage immer, da kommt der Kopf nicht hinterher. Yeah. Weil du hast halt dieses, diesen Prozess des Loslassens gar nicht gehabt. Die Dinge sind von heute auf morgen weg. Ja, aber du hast dadurch nichts verarbeitet. Und du wirst dann genauso schnell diese Dinge wieder anhäufen, weil du im Prinzip nichts, soll ich sagen, dazugelernt hast in dem Moment. Mhm. Und
was glaubst du, was also da der wichtige Prozess ist, um dann eben diese Chance nicht zu verpassen, sondern wirklich eben diese Dinge auch bewusst loszulassen? Was war da so für dich der Schlüssel, wo du gesagt hast, zum Beispiel, ich nehme wirklich alles in die Hand und mache nochmal die Augen zu und fühle es, was es mit mir macht und dann gebe ich es irgendwie in den Vorgarten oder in das Sozialhaus oder auf die Wertstoffsammelstelle? Oder wie hast du das gemacht?
Also ganz wichtig finde ich den gerade beim Ausmisten den Faktor Zeit. Mhm. Man sollte sich Zeit nehmen. Also wir haben wirklich, bis wir so waren wie jetzt, 5 Jahre ausgemistet.
Okay.
Viele sehen immer nur das Endergebnis, wenn sie bei mir bei Instagram oder YouTube schauen, aber das war wirklich ein langer Prozess und Pausen sind wichtig. Also du hast vielleicht heute eine Sache, da kannst du dich nicht von trennen und in einer Woche denkst du, ach, weg damit. Mhm. Also dann braucht man einfach ein bisschen in diesem Prozess ein bisschen Zeit, um gewisse Sachen auch zu verarbeiten. Manchmal braucht es auch Zeit, um mal einfach Abstand von diesem Ganzen zu kriegen. Mhm. Viele schreiben mir auch, boah, ich bin so müde vom Ausmisten, das erschöpft mich so. Weil halt auch ganz viel im Kopf passiert. Du musst ganz viele Entscheidungen treffen. Mag ich dieses Teil? Brauche ich dieses Teil? Mhm. Möchte ich das behalten? Und das zehrt auch Energie. Also das darf man nicht unterschätzen. Nicht nur die Möbel aus dem Keller zu schleppen brauchen Energie, sondern gerade auch der Kopf braucht viel Energie. Mhm. Und da finde ich immer wichtig, Zeit für zu nehmen, Pausen einzulegen und vielleicht auch mal einfach eine Woche gar nichts auszumisten und gar nicht dran zu denken, was ganz anderes zu tun. Und da kriegt man, wenn man danach weitermacht, wieder einen ganz anderen Blick auf die Dinge.
Mhm. Ja, das ist ein super Impuls. Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe das bei mir auch gemerkt, als ich dann wirklich jetzt meinen Wohnsitz aufgelöst habe und eben diese Entscheidungen getroffen habe, was möchte ich behalten, was möchte ich verschenken, was möchte ich verkaufen. Ich habe gemerkt, als es dann soweit war, dass die Wohnung komplett leer war und ich alles quasi in so einem, ich sag mal, in so einem Archiv gelagert habe, also alles, was über ist, so als Überblick, als ich sag's als Inventur des Lebens sozusagen, das ist jetzt noch über. Ich habe gemerkt, ich war 2 Tage lang komplett Banane. Ich hätte nur schlafen können die ganze Zeit und ich war so müde und so groggy einfach, dachte ich mir so, wow. Boah, Wahnsinn. Und ich dachte mir am Anfang eben auch so, ja, das war bestimmt, weil du dann irgendwie so oft rauf und runter gelaufen bist und dann irgendwie eben dann die ganzen Sachen geschleppt hast. Aber ich hatte das gleiche Gefühl, wie du auch gesagt hast, so, dass der Kopf so im Verarbeitungsmodus ist, was habe ich jetzt da eigentlich alles gerade auch emotional losgelassen? Also dieses wirkliche Verarbeiten, und das kann ich nur total bestätigen, ich war wirklich 2 Tage lang außer Gefecht. Ich war einfach wirklich kaputt. Das war echt total spannend. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich es auch, weil einfach, wie du sagst, ne, man wird mit so vielen Dingen konfrontiert. So alte Liebesbriefe aus der Schule. Dann so, wow, krass. Und dann geht der Prozess los. Wow, was war denn alles in der Schule? Und so weiter und so fort. Man ist dann völlig in so einem Karussell und verarbeitet dadurch auch viel. Ja, kann ich total unterschreiben. Total.
Mhm. Das hatten wir abends auch. Also es gab Tage, da habe ich mich echt so wie erschlagen gefühlt. So wie du auch schon gesagt hast, fix und fertig, einfach total müde. Es tat alles weh. Klar, die Arme taten vielleicht auch manchmal vom Schleppen weh, aber ich war einfach so müde und so kaputt. Und dann hilft es einfach, eine Pause zu machen, wenn man keinen Zeitdruck dahinter hat und eine Wohnung auflösen muss. Aber einfach eine Pause zu machen und auch ruhig mal vielleicht 2 oder 3 Wochen. Oder es ist ja kein Wettlauf, es ist kein Wettbewerb oder kein Sprint, es ist ein Marathon. Und auch bei dem Marathon kommt man nie richtig ans Ziel, sage ich immer so schön, weil man bleibt einfach dran. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, man hat immer noch mal wieder Dinge, die man loslassen kann oder möchte oder die Lebenssituation verändert sich oder was auch immer. Man ist nie richtig am Ziel. Mhm. Und der innere Prozess geht ja sowieso ein Leben lang weiter. Mhm. Also das bleibt einem ja sowieso. Mhm. Und deswegen einfach Zeit nehmen, das ist ganz wichtig.
Mhm. Wenn du gefragt wirst, was sind denn so die Vorteile von Minimalismus, überzeug mich doch mal. Ich möchte das auch machen, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Was würdest du dann sagen?
Also wo man es eigentlich alle mitkriegen kann, sag ich mal, ist, das Putzen geht schneller und das Aufräumen geht schneller, beziehungsweise mal weniger aufzuräumen. Da sagen alle, das klingt gut, das könnte ich mir vorstellen. mal abgesehen davon, dass man auch Geld spart, weil man nicht mehr so viel unnötigen Kram kauft und auch nicht mehr so viele Sachen pflegen, reparieren und instand halten muss. Mhm. Man kann vielleicht sogar den Wohnraum verkleinern, spart dadurch dann auch wieder Geld.
Mhm. Wie bei euch jetzt, ne, wo ein Zimmer über ist im Prinzip dann plötzlich, ne?
Ja, genau, genau. Es gibt so viele Vorteile. Man kommt schneller zur Ruhe. Man hat einfach mehr Zeit, weil man sich um weniger Dinge kümmern muss. Man hat dann mehr Zeit für Sachen, wo man Spaß dran hat, wie Hobbys oder Freunde treffen, Familie, was auch immer, was man gerne macht.
Was glaubst du, was der Grund ist, warum man schneller zur Ruhe kommt?
Ich glaube, weil man einfach nicht mehr so reizüberflutet ist von allem. Also wie wir vorhin schon gesagt hatten, die Dinge rufen ja auch nach einem. Und das hast du dann ja das schon mal weniger, dass du weniger Dinge hast, die nach einem rufen und abgestaubt werden wollen, geputzt werden wollen, repariert werden wollen. Man hat, also so ist es bei uns, wir haben ja sehr viel visuelle Ruhe auch in unseren Räumen. Wir haben in jedem Raum ein Bild hängen, ein großes Bild, das darf dann auch wirken. Und ansonsten haben wir, wie man sich es bei Minimalisten vielleicht auch vorstellt, weiße Wände. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben das erste Mal jetzt weiße Wände. Wir hatten immer farbige Wände und das finde ich jetzt auch sehr beruhigend. Diese visuelle Ruhe einfach, was einen dann auch schneller runterkommen lässt. Unser Sohn hat das auch gemerkt nach seiner Zimmerrenovierung. Kam auch nur noch so die Essenz wieder rein von seinem Zimmer, was er sagt, das möchte ich unbedingt haben, das kann weg. Und er kann sich tatsächlich auch besser konzentrieren bei den Hausaufgaben.
Wow.
Also er hat das auch gemerkt, ja.
Mhm. Ach, ich kann mir das so gut vorstellen. Ich merke das auch bei mir. Das ist so krass. Und jetzt steht ein neues Kapitel an, ne? Du hast ja vorher schon erzählt, dass quasi der Van schon vor der Tür steht und ihr den jetzt gerade ausbaut. Wie kam es zu dem Schritt? Soll es dann quasi wirklich ein Vanlife werden oder ein Konglomerat aus eurer Minimalistenwohnung als Homebase und von dort aus sternförmig immer wieder in die Welt fahren? Oder wie ist da der Plan und wie kam es dazu?
Ja, also es sieht natürlich alles danach aus, dass das unser nächster Schritt ist. Ist es auch in dem Sinne, aber tatsächlich ist dieser Traum schon um die 17 Jahre alt. Hm. Also wir hatten damals einen kleinen VW Bulli, einen T3, so einen alten, und hatten uns den auch selbst ausgebaut, waren damit auch auf dem Urlaub. Und dann war unser Sohn unterwegs und der Bulli war dann einfach zu klein, beziehungsweise war die finanzielle Lage vielleicht auch nicht so, dass man unbedingt zwei Autos unterhalten wollte. Mhm. Und dann haben wir den verkauft und haben gesagt, irgendwann kaufen wir uns einen größeren Bulli und bauen den selber aus. Ja, dann hatten wir, glaube ich, 7, 8 Jahre lang einen Wohnwagen, waren damit immer unterwegs. Mhm. Danach waren wir mit geliehenen Wohnmobilen unterwegs und haben wir gesagt, so, jetzt ist es an der Zeit, unser Sohn, der ist 15, der wird bald nicht mehr mitfahren in den Urlaub, jetzt ist es Zeit für einen Bulli. Mhm. Dann ist wieder Platz genug für uns beide, beziehungsweise den Hund werden wir mitnehmen. Mhm. Und also unser Plan ist, je nachdem, wie es auch so mit unserem Sohn dann läuft, wie oft der noch mitfahren möchte oder auch nicht, dass wir, ja, auf Dauer jedes Wochenende auf jeden Fall unterwegs sein werden. Wenn man mal einen Urlaub hat, beziehungsweise wenn man mal ein Homeoffice hat, könnten wir auch unterwegs sein. Mhm. Ich kann sowieso von überall aus arbeiten mit YouTube, Instagram. Mhm. Und das wird sich dann zeigen. Also das ist jetzt wieder so eine neue Reise, die wir da starten. Und wir planen jetzt gar nicht erstmal viel. Das wird sich dann zeigen und entwickeln. Und auf Dauer im Van-Leben könnte ich mir für ein paar Monate vorstellen, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist auch so, unsere Wohnung hier ist eine Eigentumswohnung und das ist auch so ein bisschen unsere Altersvorsorge, sage ich mal. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir da mit 85 noch im Van leben werden oder dann vielleicht wieder zurück in die Wohnung. Mhm. Von daher wird die Wohnung auf jeden Fall in irgendeiner Form bleiben und mit dem Van, das wird sich zeigen. Mhm. Ja.
Spannend, spannend. Also wirklich dann auch weitere Reisen? So wirklich mal in die Sonne und da bleiben und so?
Ja, also ich denke mal, erstmal werden wir in Europa bleiben und dann mal gucken. Also ja, wir lassen uns mal überraschen, wo es uns so hintreibt.
Mega.
Also für nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall erstmal nach Schweden. Das ist jetzt so erstmal der Plan und dann werden wir sehen.
Wow.
Genau.
Voll schön. Ich kann es nur so gut verstehen, einfach dieses autarke, mobile Freiheitsgefühl und dann auch im Van. Ne? Und das ist auch das, was bei mir so Klick gemacht hat. Wenn man weniger hat, dann ist man viel dankbarer für die Dinge, die man dann noch hat. Und vor allem, wenn man auch weniger Ressourcen hat, geht man viel sparsamer damit um. Ne? Bedeutet, wenn man nur eine gewisse Menge an Wasser immer dabei hat, dann überlegt man sich, ob man jetzt dann irgendwie die Gedanken kreisen lässt unter der Dusche. Oder ob man sagt, nee, ich mache wirklich jetzt das Nötigste, sodass ich mich wieder wohlfühle, dass ich mich hygienisch fühle. Aber ich nutze es jetzt nicht, um la 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 mich 100-mal einzuseifen und irgendwelche Songs zu singen. Und das ist das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich. Auch generell mit allem, was man dann so dabei hat. Man macht alles mit viel mehr Bewusstheit, mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit den Dingen auch gegenüber. Brauche ich das jetzt wirklich oder benutze ich das jetzt dann wirklich oder kann das weg? Und das finde ich, je kleiner der Raum ist oder je mehr man sich dafür entscheiden muss, aufgrund des Platzes, kann das jetzt noch mit oder nicht, finde ich auch, dass es dann so eine Wertigkeit bekommt, wenn es dann mitkommt, ne? Also wenn es dann mit darf. So diese Dankbarkeit, wenn man es dann auch immer wieder in der Hand hat, so, aha, boah, voll schön, dass es das gibt, ne? Und ich glaube, das ist dann so die Königsdisziplin, dass man nur noch solche Dinge hat, wo man sagt so, ach, voll schön, dass ich das habe, ich bin so froh.
Kannst du das unterschreiben? Ja, genau, so haben wir es auch. Also wir haben halt Dinge, die wir gerne benutzen auch, sei es jetzt Küchenutensilien oder so. Dann ein Teil, was man wirklich gerne benutzt, was gut funktioniert, als fünf, wo man immer sagt, ah, jetzt muss ich das wieder oder nehme ich das, dann lieber ein Teil. Und so ist es bei dir ja auch. Das ist einfach, wenn man wenig besitzt, dann sucht man sich halt die schönen Sachen aus, die man behält. Oder manchmal tauscht man auch vielleicht Sachen, die dann besser zu einem passen. Und ja, man hat eine ganz andere Wertschätzung den Dingen auch gegenüber. Also früher, dann war ein T-Shirt oder in der Strickjacke ein Loch, dann habe ich die weggeschmissen. Heute repariere ich die so lange, bis sie wirklich auseinanderfällt, weil ich diese Strickjacke auch einfach mag, weil ich halt auch nur noch Lieblingsstücke in meinem Kleiderschrank auch habe oder sei es auch in der Küche oder was zu reparieren ist, wird repariert auf jeden Fall. Ich finde auch mittlerweile sogar anstrengend, neue Dinge zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man hat jetzt einfach das, wo man sich wohl mit fühlt, und wenn dann was kaputt ist, was man wirklich nicht reparieren kann, dann und man braucht wirklich Ersatz, dann wieder so was Gleichwertiges zu finden, ja, finde ich manchmal anstrengend.
Kann ich total verstehen. Total. Da bin ich total bei dir. Ich fühle das ganz genauso. Gibt es noch so, so ein, zwei Dinge, die du vielleicht jetzt den HörerInnen mit auf den Weg geben kannst, wirklich zu starten? Außer diese, das fand ich schon mal mega geil, also dieses Game, ne, dieses 30-Tage-Game. Dann auch das mit diesen Kisten und dann zu gucken, was ist am Ende noch drin, was verwende ich denn wirklich und was nicht. Hast du noch so ein, zwei Dinge zum Abschluss, wo du sagst, das gebe ich total gern mit und das auch so ein bisschen Lust macht, auch dein Buch zu lesen und vielleicht auch nochmal gerne einen Ausblick, wann lohnt es sich, dein Buch zu lesen, wenn man was am Ende erreichen möchte? Wann ist es eine gute Investition?
Also erstmal, um anzufangen, anfangen, ganz wichtig. Einfach anfangen. Keine großen Gedanken machen, einfach anfangen. Wenn euch was in die Hände kommt und ihr denkt, oh, wann habe ich das letzte Mal benutzt, direkt in eine Kiste aussortieren. Also gar nicht lange überlegen oder irgendwo viel lesen oder was weiß ich. Einfach anfangen und ganz wichtig, immer aufs Bauchgefühl hören. Habt ihr bei irgendeiner Sache ein schlechtes Bauchgefühl und wollt das nur behalten, weil euch das vielleicht mal jemand geschenkt hat, dann auch weg damit. Also aufs Bauchgefühl hören, weil ihr wollt ja nachher glücklicher sein und euch freier fühlen. Und das könnt ihr nicht mit Sachen, die euch ein schlechtes Gefühl vermitteln. Und zu meinem Buch, alle, die mal ihr Leben oder bestimmte Bereiche hinterfragen möchten, den würde ich sehr ans Herz legen, weil einfach mal die Dinge hinterfragen. Warum mache ich das so? Mache ich das so, weil das alle so machen? Macht mich das überhaupt glücklich? Weil wir haben auch wirklich alle Lebensbereiche hinterfragt. Und das ist einfach unsere, also ich gebe da jetzt nicht direkt Tipps, sondern das ist einfach unsere Erfahrung, unsere Geschichte mit dem Minimalismus. Ja, welche Bereiche wir hinterfragt haben und welche Bereiche wir geändert haben und wie wir sie geändert haben. Also das ist jetzt wirklich so ein Einblick in so eine ganz persönliche Minimalismusreise.
Was sind das so für 3, 4 Beispielsbereiche, wo dann quasi dieser Minimalismus dann übergeschwappt ist? Also dieses, ich räume physisch auf, und was sind dann noch so 3, 4 Bereiche, wo dann eben auch dieses, ich räume da jetzt mal auf, passiert sind?
Ja. Also das sind einmal die materiellen Dinge, ganz klar. Dann haben wir unsere Ernährung komplett umgestellt.
Ah, wow.
Von heute auf morgen, weil wir die hinterfragt haben, wo kommen unsere Lebensmittel her, wer produziert die, was tut mir überhaupt gut.
Wow.
Wir haben das Thema Plastik angegangen und damit auch unseren Müllkonsum, sage ich mal, weil mit jedem Teil, was du kaufst, konsumierst du auch Müll, holst den Müll ins Haus. Das Thema sind wir angegangen. Wir sind das Thema Kosmetik angegangen. Was schmiert man sich eigentlich tagtäglich auf die Haut?
Wow.
Erinnerungsstücke sind ein Thema, wie wir uns so von Erinnerungen auch gelöst haben. ja, es sind einfach so, wir haben auch tatsächlich beide unsere Jobs gewechselt. Das beschreibe ich jetzt allerdings nicht in meinem Buch, weil das dann so mehr oder weniger danach dann auch kam oder damit.
Wahnsinn,
Ja,
oder was
es
das
war,
für Auswirkungen hat, was das für eine Riesenwelle
ja,
schlägt. Unfassbar.
genau.
Wow.
Freundschaften hinterfragen, Bekanntschaften hinterfragen. Gut, Familie kann man sich ja nicht aussuchen, wobei ich sagen muss, wir sind sehr glücklich mit unserer Familie. Aber es schwappt einfach auf alle Lebensbereiche
Wow.
über. Fängt der Ball einmal an zu rollen, dann kommst du automatisch ins nächste Thema rein. Das, ja, das plant man nicht so, das passiert einfach.
Ich glaube, es ist einfach ein unfassbarer Booster der Achtsamkeit, habe ich das Gefühl. Man geht mit allem viel achtsamer um. Na, also auch mit sich selbst dann. Und dann eben, was esse ich jeden Tag? Was füllt mich mit Energie? Okay, mit was kleide ich mich jeden Tag? Erstmal so dieses, vielleicht auch dieser egoische Ansatz. Na? Also es das heißt, die Haut ist das größte Organ. Was lege ich denn da jeden Tag drauf? Sowohl Kosmetik als auch irgendwie Kleidung. Okay, nächster Schritt. Wer stellt denn diese Kleidung überhaupt her? Geht's dem gut? Ne? Also auch wer stellt diese Lebensmittel her? Und das ist dann ein unaufhaltsamer Prozess. Ist unfassbar, ne? Wow.
Ja, im Endeffekt kommst du da nie zu einem Ende, weil es sich dann immer wieder weiter ausweiten würde. Und irgendwann muss man sagen, okay, ich habe jetzt das Bewusstsein dafür, für die und die Produkte oder Lebensmittel oder so. Und dann liegt es an einem selber, möchte ich da jetzt tiefer reinsteigen in dieses Thema oder nicht. Aber wie du sagst, das ist auch viel Achtsamkeit. Und es ist immer wieder die Frage, was tut mir gut, was macht mich glücklich? Und diese beiden Fragen gehen einfach in alle Lebensbereiche rein.
Wow. Und ich finde die Beantwortung der Frage gar nicht so wahnsinnig einfach, weil was macht mich glücklich, ist ja meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch ganz oft verblendet, dass wir uns einreden, das macht mich jetzt glücklich. Aber im Prinzip ist es auch wieder ein vorgeschobener Glücksgrund dann. Na, also das habe ich für mich so ein eingeredeter Glücksgrund. Also da wirklich dann an die Essenz, an die Basis zu kommen. So, ist das jetzt Glück? Ist das Glück, was ich jetzt hier spüre? Ja oder nein? Das ist auch wieder so viel Persönlichkeitsentwicklung, habe ich das Gefühl. Und ja, das ist ein Prozess, wie du sagst, ein Marathon. Und nicht, das macht man jetzt mal schnell, dann hat man das erledigt mit der Persönlichkeitsentwicklung und dann kann man auch wieder weitermachen. So, ne? Sondern das ist ja einfach, ja. Ein dauerhafter Prozess, der ja auch Spaß machen soll, ne? Das ist immer das Wichtigste. Manchmal habe ich so das Gefühl, das wird dann so zum Wettbewerb, ne? Es soll ja auch einen Prozess machen, die Reise soll auch Spaß machen. So dieses Anfangen mal auszumisten, was macht das mit mir? Und dann eben so das zu genießen, dass man überhaupt sich auf einer Reise befinden darf.
Ja, also mit diesen ganzen, was macht mich glücklich, da gehört ganz viel Ehrlichkeit zu sich selbst dazu, weil wie du schon gesagt hast, viele Dinge verblendet man einfach und denkt, ja, das macht mich aber glücklich und das ist vielleicht aber gar nicht so, wenn man mal ganz tief in sich hineinhorcht. Und ja, Minimalismus ist total individuell. Also es gibt kein richtig und kein falsch, das finde ich immer ganz wichtig dazu zu sagen, weil viele vergleichen sich dann mit anderen. Und oder schreiben mir Leute, ah, du bist mein Vorbild, und dann sage ich immer, nein, das möchte ich gar nicht sein, weil das ist dein Minimalismus und du musst dich wohlfühlen. Und es bringt nichts, mich zu kopieren oder irgendwas als Vorbild zu nehmen, und man ist damit selber total unglücklich. Jeder definiert Minimalismus anders, und das finde ich das Schöne daran. Aber so die Hintergedanken, sage ich mal, mit bewussterem Konsum, mehr Achtsamkeit, das verbindet dann wieder alle. Und da ist es wirklich ganz wichtig, seinen eigenen Minimalismus zu finden und dann da auch auf seine Gefühle und Bedürfnisse zu hören. Weil
Wow.
es das heißt nicht automatisch, wenn mich das glücklich macht, macht dich das auch glücklich. Und Minimalismus muss, keine Ahnung, müssen immer weiße Wände sein und darf nur noch eine Gabel in der Schublade liegen, sonst bist du kein Minimalist. Das ist alles Quatsch. Also ich kenne viele Minimalisten, und es gibt auch welche darunter, die haben ganz bunte Wohnungen und ganz bunte Schränke und besitzen trotzdem nicht viel und sind trotzdem achtsam mit ihren Dingen und mit ihrem Konsum und ihrem Leben. Ja, das ist, wie gesagt, sehr individuell alles.
Wow. Vielen Dank, Herr. Das hat so, jetzt war, das war schon so bereichernd, was du gesagt hast. Ne? Nochmal kurz zusammenfassend, so diese Tipps, die du da auch direkt am Anfang gegeben hast, so diese 30 Tage, das 30-Tage-Game, am ersten Tag einen Teil einfach mal nehmen und zu spüren, brauche ich es oder brauche ich es nicht, oder mal eins zu finden. Ne? Ich glaube, das war die Aufgabe, was man nicht mehr braucht. Bis hin zum 30. Tag dann 30 Dinge. Finde ich mega. Ich finde es ja, auch so spielerisch dann. Das hat einfach so eine Leichtigkeit. Dann auch diese Sache, die du gesagt hast, mal die Dinge in die Kiste räumen und mal gucken, was ist am Ende denn noch drin. Dann kann man sich sicher sein. Hast du da ein Zeitfenster eigentlich genannt? Mal so einen Monat oder sowas, was man dann da irgendwie rausnimmt aus der Kiste? Oder wie war das nochmal?
Ja, das kann man, also die Zeiten kann man sich selber stecken. Mhm. Ich finde für diese Kistenmethode immer ganz gut so 4 Wochen. Mhm. Es liegt aber auch dran, wenn du jetzt so saisonale Dinge hast, wie Weihnachtsdeko oder Winterkleidung, sind 4 Wochen im Sommer natürlich sehr schlecht. Dann solltest du vielleicht gucken, okay, ziehe ich das jetzt in diesem einen Jahr, habe ich es dann angezogen und dann weg. Und wichtig, diese Kiste, die du dann zum Beispiel nach diesem Minimalismus-Game aussortiert hast, die Sachen, diese Kiste möglichst schnell dann weg mit den Sachen. Also nicht erst noch wieder lange stehen lassen. Mhm. Nicht, dass man dann wieder Dinge rausholt, weil man denkt, ach, vielleicht brauche ich sie doch. Sondern dann weg mit den Sachen. Mhm. Also ausgemistet ist ausgemistet. Und es ist auch so, wenn du 3-mal drüber nachgedacht hast, ein Ding auszumisten, dann kann es meistens auch weg. Mhm. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ja, auch nur ein guter Impuls. Sag mal, jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein. Und zwar, hast du für dich da so ein Indikator, wo du sagst, das verkaufe ich und das verschenke ich?
Ja, bei uns war es irgendwann so, also wir haben ja sehr viel abgegeben. Ich würde sagen, das waren so etwa 70% unseres damaligen Besitzes, wo wir gestartet sind. Mhm. Und irgendwann bei dieser Menge an Degen sagst du irgendwann, ich mache mir jetzt für 3,50 Euro nicht mehr die Arbeit und stelle alles bei Kleinanzeigen ein.
Ganz genau.
Das liegt natürlich auch mal an der individuellen, persönlichen Situation, finanziellen Situation. Aber wir haben irgendwann gesagt, alles unter 10 Euro wird verschenkt und gespendet. Und ja, das war so unsere, wo wir gesagt haben, ja, oder es ist zu aufwendig. Oder gerade auch bei Elektrogeräten, dann hast du nachher, dann verschickst du was, dann sagen die Leute, es funktioniert nicht. Und wenn du da 15 Euro dafür kriegst, dann sage ich, nee, dann ist es mir der Ärger vielleicht nicht wert, der dann kommen könnte. Mhm. Und dann spende ich es lieber. Mhm. Also wir haben da ja auch, wie gesagt, je nachdem so ein bisschen individuell auch entschieden, wie wir mit den Dingen verfahren. Also man kann sich ja auch eine Grenze von 20 Euro setzen oder 5 Euro oder man verkauft alles für 1 Euro. Das muss jeder für sich entscheiden.
Mhm. Ja, spannend, wie ihr das gemacht habt.
Ja, also das war einfach irgendwann die Menge und irgendwann war auch, wir wollten es nur noch loswerden. Mhm. Ich wollte es einfach nur loswerden. Mhm. Und manchmal macht Verschenken viel mehr Spaß, Verschenken und Spenden, als Verkaufen.
Das stimmt. Also, das kann ich unterschreiben.
Wenn man die Dinge dann persönlich weitergibt an Menschen, also wenn du es an die Straße stellst, sehe ich ja die Leute nicht immer, oder im Sozialkaufhaus weiß ich auch nicht, wer es nimmt, aber wenn du die persönlich weitergibst und die Leute freuen sich darüber, ja, das ist viel schöner, als selbst irgendwie 5 Euro für zu kriegen. Mhm. Also das macht viel mehr Spaß. Mhm.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich das sage, wie es ist. Nämlich, dass ich einfach vergessen habe, dir am Ende des Podcasts die Fragen zu stellen. Und deswegen haben wir uns jetzt nochmal getroffen. Und du hast ja echt so ganz großartig die Zeit genommen. Und nochmal die Abschlussfragen, die ich jedem Interviewgast stelle, auch dir stellen zu dürfen, voll großartig. Danke dafür.
Ja, nicht dafür.
Und die erste Frage, die stelle ich dir jetzt einfach mal gleich ganz humorlos. Wenn du eine einzige Sache in der Welt ändern könntest, so von jetzt auf dann mit so einem Feenstab, und das ist dann in der nächsten Sekunde anders, was wäre das?
Ui, dass die Menschen netter zu sich sind, zu sich und zu anderen. Dass dieser ganze Hass und diese Gewalt und dieses Frustriertsein, auch was man so im näheren Umfeld ja auch oft hat, dass das einfach dadurch aufgehoben wird. Ja, und ich glaube, das würde dann sehr vieles andere nach sich ziehen und zum Positiven verändern. Wenn alle mehr Rücksicht auf sich und die anderen nehmen würden.
Glaubst du, dass der Ursprung darin, dass die Menschen vielleicht nicht so nett zueinander sind, dass das oder dass das eher quasi so die das Symptom ist und nicht die Ursache. Also dass man eigentlich quasi vielleicht sogar in der Selbstliebe anfangen müsste, um dass die Menschen generell netter mit sich sind, wenn sie oder unter sich sind, wenn sie erstmal netter zu sich sind. Glaubst du das auch?
Ja, das glaube ich schon. Weil wenn man mit sich selber achtsamer umgeht, dann geht man auch mit seinen Mitmenschen achtsamer um. Dann geht man auch mit der Natur und den Tieren und den Pflanzen achtsamer um. Und ich glaube, das würde so viele positive Sachen nach sich ziehen, auch was dann den Umweltschutz angeht oder Klimaschutz. Und ja, ich glaube, das ist den vielen Menschen ein bisschen abhanden gekommen in der heutigen Zeit. Dieses Achtsame mit sich und der Umwelt.
Voll. Ja. Was sind so deiner Meinung nach, was wäre denn so eine Hauptstellschraube, um damit mal anzufangen? So dieses Achtsame mit sich selbst umgehen, sind so diese täglichen Routinen, die man so für sich macht, so eben zum Beispiel Meditation oder rausgehen in die Natur.
Ja, genau, wie du schon sagst. Also vielleicht einfach mal sagen, so jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag blocke ich einfach nur für mich und dann mache ich was für mich. Sei es jetzt ein Spaziergang, Meditation oder Sport oder ein Buch lesen. Aber einfach so mal bewusst wahrnehmen, so das ist jetzt meine Zeit, jetzt habe ich keine Verpflichtungen, jetzt muss ich nicht irgendwas anderes noch nebenbei machen, sondern die Zeit nehme ich einfach nur für mich, dass man da so ein bisschen wieder zu sich selbst findet.
Voll.
Und auch ohne Druck und ohne Stress und ich muss jetzt, sondern bewusst die Zeit nehmen.
Voll.
Ja.
Du kannst es ja auch aus Erfahrung als Mama sagen. Ist es immer so easy, dann auch mit Kind? Kann man das, wenn man will? Also quasi, Stromberg hat einmal gesagt, kann nicht, wohnt immer in der Willnichstraße.
Ja, das ist gut. Ja, ich denke auch, das geht auch mit Kind und auch mit kleinen Kindern, weil die schlafen ja auch irgendwann abends. Und spätestens dann hat man mal eine halbe Stunde Zeit für sich. Und wenn man dann einfach zu müde ist, noch Sport zu machen, dann legt man sich halt in die Badewanne. Ja. Aber dann hat man trotzdem diese Zeit für sich genommen. Und oder wenn die Kinder dann Mittagsschlaf machen oder wie auch immer oder morgens in der Schule sind. Also ich glaube, da findet jeder so ein bisschen Zeit für sich am Tag. Und das ist dann halt auch wieder die Sache, wo die Prioritäten liegen. Also wenn der Fernseher dann in dem Moment wichtiger ist, dann wird es natürlich schwierig.
Voll. Einfach eine Sache der Priorität, ne?
Ja, total.
Wow, tolle Antwort. Die zweite Frage, die lautet, wie würde dein perfekter Tag aussehen? Und da möchte ich nochmal ganz kurz auch erläutern, die Jasmin, die hier schon mal war im Podcast, über die haben wir auch kurz gesprochen, weil ihr euch, glaube ich, gegenseitig, oder sie folgt, glaube ich, dir mit ihrem Change Journal. Und sie hat gesagt, für sie ist es so ein Kerngefühl, was über den Tag andauert. Und dann gibt es quasi Momente oder dann gibt es Tätigkeiten, die dieses Kerngefühl befüttern. Bei ihr ist es zum Beispiel, das Kerngefühl, was an einem perfekten Tag andauern sollte, ist Begeisterung. Weil das liebt sie, wenn sie die Begeisterung im Körper spürt für irgendwas. Und da gibt es natürlich dann eben auch Dinge, die diese Begeisterung nähern. Was wäre denn bei dem perfekten Tag, was wäre denn da so dein liebstes Kerngefühl, was du fühlen möchtest und was wären denn so Dinge, die das nähern würden?
Also eigentlich versuche ich auch aus jedem Tag einen perfekten Tag zu machen, weil es gibt immer an jedem Tag, auch wenn der vollgepackt ist mit Terminen, es gibt immer schöne Momente dazwischen und diesen Momenten sollte man sich dann auch bewusst sein und die dann auch spüren, sage ich mal, und durch Aktivität meinetwegen, durch Sport oder frische Luft hilft mir immer, dass man dann wieder, wenn man dann gerade mal ein bisschen gestresst ist oder doch vielleicht mal nicht so eine gute Laune hat, einfach rausgehen an die frische Luft und dann ist mein Energieniveau meistens wieder höher, also dass ich dann auch wieder besser gelaunt bin und also diesen perfekten Tag, was soll ich jetzt sagen, man liegt am Strand, nee, das wäre mir schon zu langweilig.
Unterschreibe ich.
Also ich versuche da immer aus jedem Tag das Beste zu machen, weil irgendwie ist ja jeder Tag perfekt. Es liegt ja daran, was man daraus macht.
Voll.
Und wie man an den Tag auch rangeht und was man für eine Einstellung zu gewissen Sachen hat. Da hat man auch immer mal Aktivitäten, die man nicht so gerne macht, aber das ist dann ja auch meine Einstellung, dass ich die einfach nicht gerne mache. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Also Vielleicht gibt es ja auch eine Aktivität, die ich nicht gerne mache, doch irgendwas Schönes. Also,
absolut. Ja. Sehe ich genauso. Ein Freund von mir hat auch mal gesagt, dass selbst in der schlimmsten, in dem schlimmsten Ereignis, wenn man wirklich mal sich die Mühe macht, nachzuspüren, was war jetzt das Positive daran? Man wird etwas finden. Es ist so krass. Was war das Positive daran, dass dieser Mensch jetzt verstorben ist? Weißt du, wenn man so richtig krasse Beispiele man nimmt, was war das Positive daran, dass ich jetzt diese und diese Krankheit hatte, wo man sich denkt, ja, was soll ich denn daraus jetzt Positives sehen? Das geht nicht. Und dann überlegt man mal ein bisschen und plötzlich fällt einem was ein, denkt man sich so, krass. Ja, man kann wirklich einfach aus allen Dingen was Positives sehen. Selbst wenn ein Mensch gegangen ist, kann man sagen, das Positive war, dass ich mit diesem Menschen eine unfassbar oder unfassbar tolle Momente teilen durfte. Das ist ja auch was Positives. Ne? Man kann ja auch weggehen von dem, der Mensch ist jetzt quasi physisch nicht mehr anwesend, sondern okay, es gibt ja genug positive Dinge. Das unterschreibe ich total. Na, je nachdem, wo man seinen Fokus drauf richtet. Und da liebe ich diese Geschichte mit dem Umstand, das ist kochendes Wasser. Und je nachdem, was ich in das kochende Wasser reinlege, na, das bleibt gleich. Zum Beispiel eine Kartoffel, die wird weich. Und dann lege ich ein Ei rein, es wird hart. Das heißt, es sind zwei komplett unterschiedliche Reaktionen auf den gleichen Umstand. Und so sehe ich das auch immer. Ne? Bin ich die Kartoffel oder bin ich das Ei? Werde ich weich, gehe ich in die Liebe oder werde ich hart wie das Ei und gehe in die Angst? Ne? Das ist schon abgefahren.
Ja. Das ist, auch wenn man sich abends dann mal, ich mache das mal ganz gerne so vom Einschlafen, dass ich mir dann einfach mal so ein paar Dinge ins Gedächtnis rufe, wofür ich an dem Tag dankbar bin oder war. Und da kommen dann manchmal so viele Sachen zusammen.
Ja, gell.
Und das summiert sich dann so dann ja von einem Tag quasi, wo du denkst, ach, eigentlich war ja gar nichts Besonderes. Mhm. Aber es gibt dann immer diese kleinen Momente. Und von daher ist jeder Tag irgendwie, also ja, in jeder Form perfekt. Und wie du schon sagst, auch diese Situation, wo man jetzt denkt, okay, wofür soll das gut sein? Okay, entwickle ich vielleicht jetzt irgendwie eine Krankheit oder so, das ist das ein Warnsignal meines Körpers, dann wollte ich was ändern.
Botschaft.
Also es ist ja immer, genau, es ist ja immer für irgendwas gut, nur das weiß man dann leider meistens erst nachher oder erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Ja, genau. Ja. Und gibt es so ein Kerngefühl, wo du sagst, das ist so quasi fast schon mein Lieblingsgefühl, eben sowas wie bei der Jasmin, so die Begeisterung, wo du sagst, ach, das spüre ich einfach total gern. Das kann auch, keine Ahnung, Leichtigkeit sein oder irgendwas, wo du sagst, ja, das ist einfach ein Gefühl, das habe ich total gerne über den Tag hinweg. Ja. Dann gehe ich total entspannt und total glücklich und zufrieden ins Bett.
Ja, ich würde sagen, das ist Zufriedenheit. Also zufrieden, wie es ist, nicht mehr wollen, nicht weniger wollen, nicht immer, ich muss dies und jenes noch haben und dann erst bin ich glücklich, sondern zufrieden sein einfach. Mhm. Klar, man sollte immer ein Ziel auch haben, also man soll sich nicht mit allem zufrieden geben, das nicht, aber diese innere Zufriedenheit, dass man, ja, und selbst wenn man nicht zufrieden ist, muss man halt was dran ändern. Also, aber diese innere Zufriedenheit und sagen so, ich liebe das, was ich mache, ich habe da Spaß dran. Ja, und dann kommt dieses Glücksgefühl ja automatisch irgendwie auch dann noch dazu.
Ja, genau. Ja, die Weisheit der Sprache sagt ja schon, ne, dass Frieden in dem Wort ja schon mal vorkommt und das ist ja schon mal ein sehr, sehr mächtiges Gefühl von innerer Frieden. Ja, und wie du sagst, genau, na, es ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen, Streben nach Wachstum. Das heißt, dafür sind wir nicht ausgelegt. Wir sind nicht ausgelegt dafür, genauso wie die Natur nicht dafür ausgelegt ist, immer gleich zu bleiben, immer auf der Stelle zu bleiben, sondern dass alles so bleibt, wie es ist. Das sind wir gar nicht dafür gemacht. Aber wie du sagst, na, dass man mit dem Hier und Jetzt, mit der idealen Realität, dass man damit im Einklang ist, dass man da sagt, ja, das ist jetzt gut, wie es ist.
Ja.
Das ist die Zufriedenheit, die du meinst, glaube ich, ne?
Ja, ja, genau.
Nicht
genau.
So, es soll alles so bleiben, also, wie es ist, für immer. Ich bin zufrieden.
Nein. Das meinte ich auch, man soll sich nicht mit allem zufrieden geben, das nicht, aber einfach mal sagen, so, das ist jetzt gut so, wie es ist und ich bin einfach, also, ja, diese innerliche Zufriedenheit einfach. Mit sich selbst auch vielleicht. Gar nicht mal so mit diesen Umständen, sondern mit sich selbst einfach. Und nicht auch, ich müsste dies und ich müsste jenes und ich müsste mehr Sport machen und ich müsste, darf keine Schokolade essen und ich darf dies nicht und jenes, sondern einfach mal so zufrieden, so Ja.
So dieses, eigentlich ist der Satz ja genial, so dieses, ich liebe es, zufrieden zu sein, aber ich mag es nicht, mich mit irgendwas zufrieden zu geben.
Ja, hat sich irgendwie wie ein Widerspruch an, aber.
Aber es steckt dann, glaube ich, eine tiefere Botschaft dahinter, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich weiß auch genau, was du meinst. Ach, mega. Echt richtig großartig. Und sag doch mal zum Ende noch, was sind deine Haupteinfallstore, wo man einfach mal gucken kann, wie du das so machst und wie das bei dir so aussieht und sich von dir einfach nochmal auch visuell inspirieren zu lassen. Was sind so deine Lieblingseinfallstore in deine Minimalismuswelt?
Ja, also ich bin ja auf Instagram und auf YouTube habe ich einen Kanal. Da findet ihr mich unter minimalistik.verena. Und ja, ansonsten mein Buch, das hatten wir ja schon angesprochen. Und ja, unsere
Cool.
Podcasts wie deinem zum Beispiel heute.
Ja,
Genau.
cool. Verlinke ich auf jeden Fall alles in den Shownotes, dein Buch und deine Kanäle. Und dann kann man sich das mal in Ruhe angucken und sich nochmal zusätzlich zu dem, was du heute erzählt hast, inspirieren lassen. Und ja, hey, Verena, vielen Dank, dass du so viele Dinge geteilt hast, die ich mir auch wieder so mitnehmen kann. Und ich bin mir sicher, dass es auch für viele sehr, sehr inspirierend war heute wieder. Und ich bin mir auch sicher, dass sich einige von dir auch weiterhin inspirieren lassen und vielleicht auch deine Reise im Van weiterverfolgen werden. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Echt ganz, ganz großartig.
Ja, ich danke auch für das tolle Gespräch mit dir, Adrian. Und ich hoffe, dass ich einige von euch inspirieren konnte und vielleicht auch ein bisschen Mut machen konnte, einfach anzufangen. Also fangt einfach an, denkt nicht so viel nach, einfach anfangen, hört auf euer Bauchgefühl. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausmisten.
In diesem Sinne,
da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Verena. Ich bin so froh, dass ich das jetzt nochmal hochgeladen habe, denn ich habe mir wieder so viele Dinge mitgenommen, die ich beim ersten Mal beim Gespräch führen sozusagen wirklich vielleicht auch ja, an mir vorbeigehen habe lassen. Und jetzt habe ich es mir nochmal angehört. Und habe für mich auch wieder so viele Dinge mitgenommen. Ich hoffe, dass du auch, falls du das zum zweiten Mal gehört hast, dir auch wieder viele Dinge mitnehmen konntest oder es friendly Reminder waren, also freundliche Erinnerungen, die dich wieder daran erinnert haben, wie wertvoll es ist, wirklich mal auszumisten, auch jetzt gerade in den Sommermonaten. Und wenn du das Interview zum ersten Mal gehört hast, dann hoffe ich einfach, dass direkt einfach mal richtig viele umsetzbare Tipps für dich dabei waren, die du jetzt einfach direkt umsetzen kannst. Vielleicht ist es auch sinnvoll, sich das Interview mehrmals anzuhören, denn es waren so viele wunderschöne Strategien und Tipps integriert, wie man wirklich Ordnung in sein Leben bekommt und somit auch für mentale Gesundheit sorgt. Also bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genieße den Tag, genieße die Woche. Genieße den Sommer und bis zum nächsten Mal im Oldest Soul Podcast. So schön, dass du diesen Re-Upload gehört hast. Alles Liebe zu dir und warme Grüße. Let it flow and let it grow. Dein Adrian.